Ja, der dritte Vortrag mit dem Thema Recht ist von Peter Vogt. Er ist Rechtsanwalt. Und wo wir jetzt gerade was dazu gehört haben, was man jetzt, wie man Software, also reine Software lizenzieren kann, was da für Modelle gibt, wird er darüber sprechen, wie man zum Beispiel jetzt auch eben Texte und Musik lizenzieren kann. Ja, viel Spaß.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich danke für die Möglichkeit, auf dem Chemnitzer Linustag am 1.3.2008 einen Vortrag zu dem Thema Open Access Lizenzen, Auswahl und Einsatz vortragen zu können. Bin ich überall zu verstehen? Gut. Der Vortrag gliedert sich in mehrere Teile. Zunächst einmal möchte ich ganz kurz sagen, wozu braucht man überhaupt Lizenzen? Möglicherweise ist das in dem Vortrag schon erwähnt worden. Ich möchte es aber trotzdem mal ansprechen, damit es nicht vergessen wird. Dann komme ich darauf zu sprechen, warum Open Source Lizenzen gewisse Lücken haben, und schildere mit einem kleinen Augenzwinkern, wo die sogenannten Open Content Lizenzen ihren Ursprung haben. Was das im Einzelnen ist, erkläre ich natürlich. Dann kommt ein kurzgefasster Überblick über die Open Access und die Open Content Lizenzen, und dann vertiefe ich etwas zu der wichtigsten Lizenz, nämlich den Creative Commons. Ja, vielleicht eine kleine Frage zum Anfang. Wer hat denn schon mal von Ihnen etwas im Internet veröffentlicht, was nicht Software war? Der mal bitte die Hand heben. Da gibt es echt welche, die noch nichts veröffentlicht haben. Das wird aber Zeit. Wer hat denn bei der Veröffentlichung, also das richtet sich an alle diejenigen, die eben die Hand gehoben haben, wer hat denn da ein Copyright-Vermerk verwendet? Naja, immerhin ungefähr ein Drittel derjenigen, die das eben gesagt haben. Wer von denen, der kein Copyright-Vermerk verwendet hat, wer hätte sich denn gefreut, wenn man seine Inhalte kostenlos weiterverbreitet hätte? Tja, hätten Sie mal ein Copyright-Vermerk benutzt. Verpasste Gelegenheit. Wen hätte es gestört, wenn andere mit seinen Inhalten, mit dem, was man ins Internet gestellt hat, wenn andere damit Geld verdient hätten? Ja, auch ein paar. Also diejenigen, die bei den letzten drei Fragen die Hand gehoben haben, die sind heute genau richtig, denn die werden bei mir erfahren, worum es geht, was sie falsch gemacht haben und wie sie es in Zukunft richtig machen. Das Allerwichtigste ist, was man wissen muss, und wenn man das weiß, hat man eigentlich schon 80% der Miete bezahlt. Das Allerwichtigste ist, man braucht eine Lizenz. Wenn man etwas veröffentlicht, ohne ein Lizenzvermerk zu schaffen, dann gibt es eben keine Lizenz. Und das heißt, alles das, was man ins Internet reingestellt hat, darf auf unabsehbare Zeit von niemandem weitergegeben werden. Wenn man also keine Lizenz verwendet, dann blockiert man die Weiterverbreitung. Dann muss jeder, der die eigenen Inhalte weitergeben will, muss eine spezielle Erlaubnis haben. Und wer macht sich dann die Mühe nachzufragen? Da ist es doch viel besser, wenn man von Anfang an einen geeigneten Copyright-Vermerk benutzt, vor allen Dingen dann, wenn man möchte, dass seine Inhalte weiterverbreitet werden. Nicht, man hat zum Beispiel eine Hobbyseite, man ist Pferdezüchter, Katzenfreund oder fragen Sie mich was. Und dieser Personenkreis hat das natürlich gerne, wenn sein Hobby möglichst weite Resonanz findet. Worum geht es nun? Das, was Ihnen, wenn Sie hier zum Linux-Tag kommen, vermutlich gut bekannt ist, das sind die sogenannten Open-Source-Lizenzen. Es gibt aber noch zwei weitere Schlagworte in diesem Zusammenhang. Das sind die sogenannten Open-Content-Lizenzen und die sogenannten Open-Access-Lizenzen. Alle drei Lizenzen überschneiden sich so ein wenig in ihrem Anwendungsbereich. Es ist also juristisch durchaus möglich zu sagen, ich verbreite ein Programm unter einer Open-Content-Lizenz und nicht unter einer Open-Source-Lizenz und umgekehrt. Wenn ich eine Webseite mit textlichen Inhalten und Bildern veröffentliche, dann kann ich durchaus eine Open-Source-Lizenz, zum Beispiel die GPL, wählen, um sicherzustellen, dass andere meine Inhalte weiterverbreiten dürfen, ohne dass sie bei mir eine Rückfrage halten. Nur, ob das so wirklich clever ist, das ist dann eine zweite Frage. Weil diese drei Typen von Lizenzen für ihre jeweiligen Fälle besser geeignet sind. Schauen wir uns einmal die drei Tätergruppen an, die es da gibt. Erst einmal die Open-Source-Täter. Die haben vor, gemeinsam Software zu entwickeln und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dort steht die Arbeit am Programm im Vordergrund. Und das ist auch zwingend notwendig. Sie wissen ja, nach Dijkstra kann man dass die Abwesenheit von Fehlern nicht beweisen, sondern nur das Vorhandensein von Fehlern. Das heißt, Open-Source-Programme sind immer Halbfertigprodukte. Genauso wie kommerzielle Programme natürlich. Open-Source-Programme sind in der Entwicklung wahrscheinlich weiter voraus, aber fehlerfrei sind sie im Allgemeinen auch nicht. Und deshalb haben Open-Source-Lizenzen besondere Regelungen, die für diesen Fall geeignet sind. Das ist bei den Open-Content-Lizenzen ganz anders, weil dort geht es nicht primär darum, gemeinsam Fehler auszumerzen, gemeinsam diese Inhalte weiterzuwickeln, sondern da geht es in erster Linie darum, diesen Open-Content zu konsumieren. Denken Sie einmal zurück, ob Sie schon mal einen Popsong Version 2.1 gesehen haben. Glaube ich nicht. Da gibt es vielleicht Bootversionen und Coverversionen, aber so, dass die kontinuierlich verbessert werden, das ist eher die Ausnahme. Und deshalb haben Open-Content-Lizenzen sozusagen diesen ganzen Teil, den die Open-Source-Lizenzen haben, den haben die gar nicht. Etwas, was Open-Content-Lizenzgeber häufig nicht wollen, das ist, dass ihre Inhalte wirtschaftlich ausgenutzt werden. Wenn sich jemand die Mühe gemacht hat, mit seinen Freunden ein Musikstück zu produzieren, hat er wochenlang vorgeübt, ist er noch ins Tonstudio gegangen, hat es abgemischt und hat viel Arbeit reingesteckt, der freut sich, wenn es verbreitet ist, aber er ärgert sich, wenn andere damit Geld verdienen. Und deshalb haben Open-Content-Lizenzen im Regelfall die Möglichkeit, die wirtschaftliche Nutzung zu verbieten. Anders als Open-Source-Lizenzen. Mit Open-Source-Lizenzen können Sie im Grunde genommen machen, was Sie wollen. Sie können eine Atombombe bauen, Sie können Abtreibungen durchführen, Sie können Buchhaltung damit machen, Sie können einen Softwarevertrieb aufbauen. Nicht? Solange Sie für das Programm als solche kein Entgelt verlangen, ist das völlig problemlos. Ja, und dann gibt es noch den Open Access. Das ist auch so ein Schlagwort, das einen ganz scharf umgerissenen Anwendungsbereich hat. Nämlich, da geht es um die Wissenschaft und um Kulturgüter. Wer also von Ihnen nicht an einer Hochschule tätig ist und nicht wissenschaftlich arbeitet und nicht vorhat, wissenschaftliche Ergebnisse zu veröffentlichen, der kann jetzt immer dann, wenn ich auf dem Open Access komme, gedanklich weghören. Ich werde das also auch ein bisschen tiefer halten, das Thema. Weil wir drei ganz unterschiedliche Tätergruppen haben, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen, gibt es auch drei ganz unterschiedliche Tatwerkzeuge. Jede von diesen Tätergruppen werden von freien Initiativen geeignete Lizenzen zur Verfügung gestellt. Die Open-Source-Lizenzen sind im Regelfall monolithisch. Das heißt, sie sind aus einem Guss und man kann sie im Grunde genommen nicht verändern. Möglicherweise haben Sie eben bei Herrn Klostermann gehört, dass die neue Version der GPL V3 sogenannte Zusatzklauseln ermöglicht. Aber das verwechseln Sie bitte jetzt nicht mit den sogenannten Modulen der Open-Content-Lizenzen. Diese Zusatzklauseln erlauben es nur, 6 einzelne Nebengebiete der GPL abzuändern, ohne dass sie den wesentlichen Kern, den wesentlichen Charakter der GPL verwässern können. Da können Sie so Sachen wie Haftungsfreistellungen regeln, da können Sie so Namensnennungen erzwingen, da können Sie Dritte verpflichten, die Ihre Software weitergeben, Sie von der Haftung freizustellen und so weiter und so fort. Aber Sie können das, was den Kern der GPL ausmacht, nämlich das sogenannte Copyleft, erkläre ich gleich nochmal, können Sie damit nicht verändern. Das heißt auch, dass es in der Open-Source-Bewegung zu einer Lagerbildung gekommen ist. Da gibt es im Grunde genommen zwei Lager, die sich doch relativ unversöhnlich gegenüberstehen, nämlich die BSD-artigen auf der einen Seite und die GPL-artigen auf der anderen Seite. Da fallen dann auch sehr böse Worte mitunter. Ich darf hier nur das Stichwort von den Lizenzterroristen in den Raum werfen, mit denen GPLer sich manchmal konfrontiert sehen. Es ist also nicht möglich, im Open-Source-Bereich diese Lizenzen sich so zurechtzubasteln, wie man sie eigentlich möchte, sondern man ist doch gezwungen, die Lizenzen so zu nehmen, wie sie sind. Jedenfalls dann, wenn man an der Programmentwicklung mitarbeiten will und auf ein schon vorhandenes Programm, das unter einer solchen Lizenz steht, weiterentwickeln will, verbessern will. Dann hat man im Regelfall keine Wahl, als diese Lizenz weiterzuführen. Vorhin ist einmal die Frage, die habe ich gerade noch gehört, als ich reinkam, geäußert worden, wie ist das denn mit dem Vorwurf gewesen, dass man BSD-Code in den Linux-Kernel genommen hatte? Da ging es darum, dass ein Linux-Entwickler einen WLAN-Kartentreiber von OpenBSD genommen hat und hat den beim Linux-Kernel eingereicht, was er vom Prinzip her auch durfte, weil die BSD-Lizenz erlaubt das. Aber er hatte nur den BSD-Lizenzvermerk gestrichen. Das hätte er nicht tun dürfen. Das war ein kleiner Kunstfehler. Er hätte also nur ein oder zwei Zeilen drin lassen müssen. Dann wäre alles in Ordnung gewesen. Aber wie das dann so ist, das hat natürlich die OpenBSD zum Anlass genommen, voll in die Sahne zu hauen. Ist auch verständlich, weil das war die Retourkutsche, denn ein paar Monate vorher ist einem Schweizer OpenBSD-Entwickler das Gegenteil passiert. Der wollte nämlich auch einen Treiber, diesmal einen Linux-Treiber, nach BSD überführen. Das erlaubt die GPL nicht. Das wusste er auch. Und das war ihm auch völlig klar. Er hat deshalb den Linux-Treiber in das OpenBSD-Repository übernommen und hatte sich gesagt, na, jetzt habe ich zwei Wochen Urlaub, jetzt schreibe ich den Code mal neu, nutze das nur als Vorlage. Ist ja zulässig. Nur was er vergessen hatte, ist, dass das OpenBSD-Repository weltweit öffentlich ist. Und einen Tag später hatte der Linux-Entwickler festgestellt, da sind ja meine Dateien drin. Und hat dann natürlich voll in die Sahne gehauen, hat Schlesplot angerufen und Heise und fragten sie mich alle. Und das gab ein Riesenaufsehen, was fast dazu geführt hat, dass der OpenBSD-Entwickler die Klotten hingeschmissen hat. Aber er hat natürlich sofort das Repository in der Stelle gelöscht und hat seine Entwicklung an dem Treiber eingestellt, was natürlich schade ist, weil damit es einen freien Treiber weniger gibt. Ja, das zur Lagerbildung. Bei Open-Contents-Lizenzen ist das, wie gesagt, ganz anders. Da sind die Lizenzen im Regelfall wie ein Baukasten aufgebaut. Und Sie können sich, je nachdem, was für Motive Sie haben, Ihre Lizenz baukastenartenmäßig wie mit Legosteinen zusammensetzen. Und damit das auch nicht so kompliziert ist, gibt es auch immer sehr wenige Legosteine. Nämlich bei dem wichtigsten Vertreter, der sogenannten Creative Commons, gibt es 4 Stück. Diese Baukastenmethode vermeidet häufig eins der größten Probleme von Open-Source-Lizenzen, nämlich das Kompatibilitätsproblem. Darf ich einmal fragen, ob das im Vorvortrag angesprochen wurde? Nein, da geht es um Folgendes. Es gibt ja eine Vielzahl unterschiedlicher Lizenzen. Und wenn Sie zum Beispiel ein Debian-Entwickler sind und Sie finden irgendwo eine ganz tolle Software und wollen die nach Debian hineinbringen, dann müssen Sie ja ein sogenanntes Debian-Paket bauen. Sie müssen es paketieren. Können Sie gerne machen. Und dann schicken Sie das zum Debian-Projekt und sagen, veröffentlich das mal. Dann kommt das dort in die Import-Quelle und dann gibt es dort die Manager, alles Ehrenamtliche, die dann genau gucken, unter welcher Lizenz steht das denn? Ist das mit der DSVG, mit der Debian Free Software License Guide, mit den Debian Free Software Guides in Einklang zu bringen? Und da gibt es dann eine Vielzahl von Lizenzen, mit denen das nicht geht. Und dann hat derjenige, der sich die Arbeit gemacht hat, das Nachsehen. Denn das Paket funktioniert technisch einwandfrei, aber es wird von Debian nicht angenommen. weil die Lizenz nicht kompatibel ist. Das gleiche Problem kann auftreten, wenn Sie ein vorhandenes Programm nehmen und Sie verbessern es. Sie bauen eine neue Funktionalität ein, Sie merzen Fehler aus oder Sie stellen das auf neue technische Grundlagen, Sie erweitern seinen Anwendungsbereich. Dann kann es sein, dass die Lizenz, die Ihnen gefällt, mit der Lizenz, die schon auf dem alten Code steht, nicht zusammenpasst. Und dann haben Sie auf einmal die alte Lizenz und die neue Lizenz. Die alte Lizenz gehört Ihnen nicht. Da können Sie ja nicht dran rumdrehen. Die gehört ja irgendjemand anders. Und wenn Sie dann beides zusammenpacken, dann haben Sie auf einmal Widersprüche. Sie kommen gleich dran. Haben Sie auf einmal Widersprüche. Und Sie können nicht gleichzeitig A und B regeln. Das geht nicht. Dann scheitert die Lizenzierung. Dann haben Sie am Schluss gar nichts. Und dieses Kompatibilitätsproblem tritt recht häufig auf. Deshalb gibt es auch zwei Initiativen, die sich mit diesen Fragen sehr gut beschäftigen. Das ist einmal die OSI und das ist einmal die FSS. Und die haben lange Listen davon, was ist zu GPL kompatibel, was ist nicht kompatibel. Kann man dann nachsehen. Diese Möglichkeit haben sie, aber das ist immer die schlechteste Lösung. Aber die Möglichkeit haben sie, wenn es nicht anders geht. Ja. Sie müssen sich vor Augen halten, es gibt so je nach Zählweise zwischen 70 und 170 verschiedene Open-Source-Lizenzen. Man nennt das auch ein Lizenzzoo. Und da kommt es doch relativ häufig vor, dass Sie solche Probleme geraten. Bei den Open-Content-Lizenzen haben Sie dieses Problem nicht so ausgeprägt, weil da geht es meistens um Endkonsumerprodukte, nicht? Zum Beispiel um Filme, um Musikstücke. Und da kommt eher selten jemand auf die Idee, dass er sagt, ich will den Film verbessern. Ich will den Popsong verbessern. Ja, da stellen sich diese Fragen nicht. Jedenfalls nicht in dem Ausmaße. Ja, und dann gibt es noch die Open Access Lizenzen. Ja, bitte. Das ist ja bei manchen Open-Content-Lizenzen, ich komme auf das Thema noch, ist das durchaus möglich. Ich komme auf das Thema noch, keine Sorge. Und dann gibt es noch eben die Open-Access-Lizenzen. Die sind recht einfach strukturiert. Die bieten im Regelfall auch keinen Modulbaukasten an, weil die Anwendung, die Motivlage eines Wissenschaftlers, der einen wissenschaftlichen Text veröffentlichen will, vielleicht noch ein Foto reinsetzt oder eine Grafik, die unterscheidet sich weltweit eigentlich nicht. Deshalb sind da Modulsysteme eher ungewohnt. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wenn Sie von mir am Anfang gehört haben, auch mit Open-Source-Lizenzen kann man andere Inhalte als Programme, Filme, Musik, Texte, How-Tos, Man-Pages, was Sie wollen, veröffentlichen. Dann stellt sich die Frage, warum ist das nicht so die gute Idee? Den einen Punkt hatte ich schon angesprochen. Es gibt die Halb- und die Vorprodukte im Softwarebereich. Und dafür hat eine Lizenz wie beispielsweise die GPL einen riesigen Regelapparat. Wenn Sie mal die GPL V3 nehmen, die hat so 5200 Worte und rund 2500 der Worte, also gut die Hälfte, die regelt solche Fragen. Nicht? Braucht man eigentlich nicht. Juristen denken immer so, schon seit Goethe, begnadeter Dichter, bekannter Jurist und stinkfaul, weil er Zeit fürs Dichten brauchte. Man tut keinen Handschlag, den man nicht unbedingt machen muss. Man verwendet keine Verträge, die Klauseln enthalten, die man nicht braucht. Weil man nie weiß, ob sie sich nicht schädlich auswirken. Und das kann auch durchaus mal passieren. Stellen Sie sich mal vor, Sie schreiben ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel, Sie schreiben mal eine Man-Page und veröffentlichen dann das Ergebnis der Man-Page. Sie wissen ja, Man-Pages, die werden mit so einem internen Format, das so eine entfernte Ähnlichkeit mit HTML hat, aber auch nur ganz entfernt und noch viel primitiver ist, geschrieben und dann durch so einen Prozessor gejagt, dass es dann schön auf dem Bildschirm ausgedruckt wird. Nach der GPL wären Sie ja gezwungen, Ihren Source-Code 3 Jahre aufzubewahren. Weil irgendjemand kommen könnte und könnte sagen, ja, du hast mir ja nur das visuelle Endprodukt gegeben, ich will aber die Quelle haben, das Ursprungsmaterial. Das ist also ein konkreter Punkt, wo es unsinnig ist, eine Open-Source-Lizenz zu verwenden. Nicht? Ich übertrage das jetzt mal auf ein anderes Beispiel, das so ein bisschen spitzfindiger ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Popsong gemacht. Sie haben das mit 20 Kanälen aufgenommen. 3 Gitarren, 2 Schlagzeuger, 3 Sänger, die Hintergrundvocals. Mischen Sie schön ab und dann haben Sie Ihren Popsong rausgegeben. Dann kommt auf hier einmal jemand an und sagt, ich will die Quellen haben, nämlich die einzelnen Tonspuren. Wollen Sie doch nicht. Ja, auf die Idee könnte man kommen, wenn man die GPL verwendet. Könnte man kommen. Ob es ein Jurist mitmacht vor Gericht, ist eine andere Frage, aber man könnte es ja immer versuchen. Was Open-Source-Lizenzen auch enthalten, sind viele Regeln über Bedienungsanleitungen. Programme kann man ja im Regelfall nicht so ohne weiteres einsetzen. Man braucht Manpages, man braucht Dokumentation, man braucht auch Tools. Und die sind ja meistens in diesen Programmpaketen mit enthalten. Wenn Sie einen Popsong haben, was wollen Sie denn da für eine Bedienungsanleitung beilegen? Ja, also es passt irgendwie nicht. Dann müssen Sie bei Open-Source-Lizenzen im Regelfall, insbesondere bei der GPL, die Herstellung dokumentieren. Nicht? Stichwort Bildskripte. Stellen Sie mal vor, Sie sind in so einem Studio gewesen, wo Sie so ein riesiges Mischpult haben und müssen dann dokumentieren, wie Sie da diese ganzen Feder hin und her geschoben haben. Ist zwar technisch heutzutage möglich, aber möchte man ja vielleicht nicht unbedingt. Ja, dann haben manche Open Source Lizenzen urheberrechtsfremde Bestandteile, zum Beispiel Regelungen über Marken und Patente. Ich darf daran erinnern, dass Richard Stolmann bei der offiziellen Veröffentlichung der neuesten GPL-V3-Variante im Juli 2007 gesagt hat, diese GPL-Version 3 ermöglicht es zum ersten Mal zurückzufeuern, Backfire, gegen Firmen wie Microsoft, weil wir sie zwingen können, ihre Patente für die Open-Source-Gemeinde freizugeben. Ist so ein bisschen umstritten, ob das klappen kann, lasse ich jetzt mal weg. Mit solchen Auseinandersetzungen wollen Sie mit Patenten, wollen Sie sich ja nun weiß Gott nicht auseinandersetzen, wenn Sie eine Homepage über Ihre Katzen veröffentlichen. Ja, wollen Sie einfach nicht. Und wenn Sie da einmal in einen Rechtsstreit verwickelt werden, ganz unglücklicher Fall haben, ja, dann sind Sie eh pleite. Und dann gibt es, wie gesagt, noch Fristen zur Verwaltung der Quellen. Wenn Sie das Pech haben, dass Sie Quellen benutzt haben, und müssen Sie sie eben 3 Jahre zur Verfügung stellen nach der GPL. Andere Open-Source-Lizenzen haben auch andere Fristen. Gut, also wir merken, Open-Source-Lizenzen eignen sich nicht für beliebige freie Inhalte. Was brauchen wir denn? Wie umfangreich müssen wir denn vorgehen? Und da möchte ich eine Frage an Sie stellen. Und zwar mit so einem kleinen Augenzwinkern möchte ich mal so, wer verwendet von Ihnen keine Open-Source-Software? Alle verwenden Linux oder OpenBSD oder NetBSD und wie sie alle heißen. Gut. Dann nutzen Sie auch seit vielen Jahren eine Open-Content-Lizenz. Ist Ihnen gar nicht bewusst. Ist Ihnen noch nie aufgefallen. Hat sich auch noch nie gestört, dass Sie eine Open-Content-Lizenz benutzt haben. Dass da irgendwas war, was auf einmal keine Open-Source-Lizenz mehr war. War keine GPL-Lizenz, sondern eine andere, eine Open-Content-Lizenz. Haben Sie nie gemerkt, weil es hat funktioniert. Sie hatten nie Probleme damit. Es hat Sie nie gestört. Und jeder Einzelne von Ihnen, der hier sitzt, der kennt das, diese Open-Content-Lizenz. Jeder von Ihnen. Und das ist eine Open-Content-Lizenz, die weltweit unglaublich prominent ist. Warnt Ihnen, welche ich meine. Ich gebe noch eine kleine Hilfestellung. Die markiert den Anfang der Open-Source-Bewegung. Welche Lizenz ist das? Was markiert den Anfang der Open-Source-Bewegung? Ich bitte Sie. Nein. Gut. Richtig, die Frage, es ist so, wie Sie es formulieren, ist richtig. Ich hatte jetzt was anderes im Auge, nämlich die GPL. Und jetzt, Moment, wir kommen gleich. Ich sage ja, das ist eine Frage mit einem kleinen Augenzwinkern. Wie kommt das? Die GPL selber unterliegt nicht der GPL. Die GPL ist keine GPL. Was ist denn die GPL? Die GPL ist eine Lizenz. Das ist also so ein textliches Werk. Ich hatte gesagt, so 5250 Worte ungefähr. je nach Ausdruck 10 bis 14 Seiten lang. Das ist ein sogenanntes Sprachwerk, wie Juristen das nennen in Deutschland. Und dieses Sprachwerk ist natürlich urheberrechtsgeschützt. Und Sie dürfen dieses Sprachwerk, wenn das kein Copyright-Vermerk hat, nicht weiterverwenden. Aber Sie tun es ja. Fast jeder von Ihnen hat ja schon mal Linux irgendeinem Bekannten in die Hand gedrückt. Und das haben natürlich damals die Väter der GPL schon gesehen. Und deshalb haben sie für die GPL selber eine eigene Lizenz in die Welt gesetzt. Eben, damals kannte man den Begriff noch nicht, eine Open-Content-Lizenz. Ich habe sie Ihnen hier zitiert. Ein Satz. Das ist eine vollständige Open-Content-Lizenz. Und so einfach dieser Satz ist, so simpel diese Open-Content-Lizenz ist, so wirksam ist sie. Sie funktioniert tadellos im Verborgenen. Seit Jahren. Und zwar in einer Heavy-Load-Umgebung, wie man sagen kann. Es ist ja schon viel über die GPL gelästert worden. Aber über die Lizenz der GPL hat sich noch keiner mokiert. Die funktioniert. Und das heißt aber, wenn wir jetzt nochmal mit dem Thema uns zurückbesinnen, das wir eben hatten, Sie brauchen gar keinen rechtlichen Ballast, um eine Open-Content-Lizenz in der Praxis über Jahrzehnte hinweg auch in einer Heavy-Load-Umgebung gut einzusetzen. Ja, und jetzt kommen wir zu steigen wir ein bisschen näher ein in dieses Thema. Und zwar kommen wir einmal zu den Open-Access-Lizenzen. Open-Access-Lizenzen, die sind für den Wissenschaftsbetrieb, Elfenbeinturm. Und da gibt es so zwei Fachworte, die man vielleicht mal gehört haben sollte. Es gibt den grünen Weg und es gibt den goldenen Weg. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die Bezeichnung von irgendeiner Webseite herkommt, die einfach auflistet, welche wissenschaftlichen Verlage das eine und das andere ermöglichen. Denn das ist grün und golden eingefärbt, aber ich will das jetzt nicht beschwören. Und der grüne Weg, das ist der Weg, der heute schon gut etabliert ist. Das heißt, ein Wissenschaftler veröffentlicht seinen Beitrag in einer Fachzeitschrift und parallel dazu auf seiner Homepage oder woanders als freien Inhalt. Nicht? Das ist die Dual-Lizenzierung. Dann gibt es den sogenannten goldenen Weg. Das ist der Weg, den alle wollen, aber noch nicht umsetzen können. Das ist, dass man ausschließlich als Open Content sein wissenschaftliches Werk veröffentlicht, weil man sich übersagt, warum soll man denn gezwungen werden, die Veröffentlichung zweimal zu finanzieren. Einmal durch die öffentliche Förderung mit Finanzmitteln an die Universität, bezahlen wir ja Steuerzahler, und gleichzeitig soll man noch die wissenschaftliche Zeitschrift bezahlen, die das abdruckt. Nicht, da muss man ja zweimal bezahlen, das will man ja nicht. Und im Zeichen der zunehmenden Finanzkrise der öffentlichen Haushalte findet dieser Weg immer mehr Anhänger. Es gibt da natürlich ein rechtliches Spannungsfeld zu den Verlagen. Den Verlagen gefällt das nicht so gut. Und das macht sich auch fest an einem Paragraphen im Urheberrechtsgesetz, das ist der Paragraph 33, da steht nämlich sinngemäß drin, wenn man einem Verlag das Urheberrecht an einer wissenschaftlichen Veröffentlichung einräumt, dann kriegt er alles. Und wenn er alles hat, bleibt einem nichts. Es bleibt einem nicht das Recht für die Open-Content-Veröffentlichung. Und deswegen muss man, wenn man als Wissenschaftler einer Fachzeitschrift einen Artikel andient, darauf bestehen, dass man dieses Recht sich vorbehalten darf. Und da gibt es verschiedene Methoden. Wer sich dafür näher interessiert, der kann sich das angucken. Ich habe da hinten Hinweise dazu. Es gibt nur ganz wenig Auswahl. Eigentlich wird im deutschen Raum nur die sogenannte Creative Commons verwendet, werde ich nachher nochmal erläutern. Und die sogenannte DPPL, die Digital Peer Publishing License, stammt vom Wissenschaftsministerium NRW und hat sich so in der Praxis wohl ganz gut bewährt, wird wohl von vielen genutzt. Schauen wir uns jetzt mal die Open-Content-Lizenzen an. Open-Content-Lizenzen lösen eine Lücke in den Open-Source-Lizenzen. Sie lösen nämlich die Lücke, dass man sowohl Bearbeitungen verbieten darf, als auch die wirtschaftliche Nutzung verbieten darf. Da bewegt man sich schon im moralischen Graubereich der Open-Source-Bewegung. Es gibt aber Menschen, die können sie nicht erreichen, wenn sie denen nicht die Möglichkeit geben, die Inhalte, die sie im Internet veröffentlichen, vor Veränderungen zu schützen. Das Neueste, was ich die Tage mal gelesen habe, das ist so ein Kerl bei YouTube, ein miserabler Gitarrenspieler. Der holt sich Musikclips von weltbekannten Gitarrenspielern und spielt seine eigenen Songs dazu ein. Ja, so einigermaßen synchron zu dessen Handbewegung, aber total miserabel. Nicht? Der sieht das so als eine Art Persiflage an. Und wenn ich nun Eric Clapton heiße, nicht? Slowhand, und wenn er da so weltweit auf YouTube mit so einem absolut miserablen Gitarrenstück verbreitet, das vielleicht noch eins meiner berühmtesten Stücke ist, dann ärgert mich das ja vielleicht. Weil es ja doch irgendwo in der Welt uninformierte Leute gibt, die denken, dass er wirklich so spielt. Gibt es auch schon die ersten Rechtsstreite über diese Frage, ist noch offen, was da rauskommt. In Deutschland können Sie sowas, wenn Sie eine Bearbeitung erlauben, nicht verhindern. Denn da haben Sie nur noch die Möglichkeit, dass Sie sogenannte Verunstaltung Ihrer Inhalte untersagen können. Aber die Grenze zwischen schlecht gespielten und verunstaltenden Gitarrenspiel wollen Sie lieber Gericht auskämpfen. Wenn ich Eric Clapton wäre, ich würde es nicht wollen. Nicht? Die Rechtsprechung ist ja nun nicht immer vorhersagbar. Sie kennen ja den Spruch, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Und das wird sich bei so einer Frage auch bewahrheiten. Ja, die wirtschaftliche Nutzung zu untersagen, das möchten auch viele Leute. Das passt zwar nicht so sehr zu dem Open-Source-Gedanken, aber viele möchten das. Insbesondere möchten das diejenigen, die erst über das Internet bekannt werden wollen und sich vorbehalten wollen, später mal in eine wirtschaftliche Nutzungsphase einzutreten. Und diesen ganzen denkbaren Menschen, die Sie veranlassen könnten, Open Content zu verbreiten, damit Sie ihn kostenlos nutzen und verbreiten können. Diesen ganzen Menschen würden Sie einen Riegel vorschieben, wenn Sie nicht die Möglichkeit geben würden, ihr dürft Bearbeitungen verhindern, ihr dürft wirtschaftliche Ausnutzungen verhindern. Es gibt jetzt bei den Open Content Lizenzen schon ein bisschen mehr Auswahl als bei den Open Access Lizenzen. Ich denke mal, so 50, 60 wird man wohl finden mittlerweile. Es gibt da so allgemeine Lizenzen, es gibt aber auch ganz spezielle Lizenzen. Wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, mein Rat an Sie ist, nehmen Sie die Creative Commons. Das ist eine gute Lizenz, die ist sehr penibel bearbeitet, findet weltweite Akzeptanz, lässt sich praktisch gut umsetzen. Ich werde da gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Und die sollten Sie dann auch wählen. Das Creative Commons Potenz hat auch einen ganz großen Vorteil, da kriegen Sie nämlich viel mehr als die Lizenz. Wenn Sie wollen, kriegen Sie einen Webserver, den Sie verwenden können, um solche Inhalte zu verwenden. Wenn Sie wollen, kriegen Sie Tools, Grafiktools, Kommandoline-Tools, Programmier-APIs, Wrappers für objektorientierte Programmiersprachen und alles Mögliche. Es ist sogar so weit, dass man zurzeit Internetprotokolle entwickelt, so dass Sie dann später, wenn die mal fertig sind, die Möglichkeit haben, in Ihrem Browser anzuklicken, ich will nur Open Content haben. Oder wenn Sie eine Suchmaschine verwenden, können Sie dann vorgeben, ich will nur Suchergebnisse haben, die unter Open Content veröffentlicht werden. Ist zurzeit in der Entwicklung, schreitet aber mit Riesenschritten voran. Und dann gibt es noch etwas, was Sie kennen sollten, nämlich die Webseite www.archiv.org. Diese Webseite sammelt Open Content. Egal, ob Sie nun einen Film hochladen wollen, ein Musikstück, ein How-To oder was auch immer, wenn Sie es unter einer Open Content Lizenz stellen, ist das Ihre Anlaufstelle. Und bei Creative Commons kriegen Sie schon gleichzeitig die Tools. Wenn Sie jetzt ein Musikstück haben, dann können Sie in deren Metadaten, in den Media Container, Vermerk machen, dieses Stück steht unter Open Contents und dann machen Sie praktisch nur einen Klick und schwupp wird das zu dieser Webseite www.archiv.org hochgeladen. Recht bequem. Also, wenn Sie Open Content machen und Sie denken, das kann eine Vielzahl von Menschen interessieren, denken Sie daran, laden Sie es hoch. Wie sieht nun die Creative Commons aus? Die Creative Commons besteht aus 4 Modulen. was selbstverständlich ist, man muss, wenn man eine Open Content Stück weitergibt, muss man immer den ursprünglichen Lizenzgeber nennen. Ist aus meiner Sicht eher eine Frage der Hygiene und der Freundlichkeit. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Dann haben Sie die Möglichkeit, die kommerzielle Nutzung zu verbieten. Und das ist anders als bei der Open Source Lizenz. Bei der Open Source Lizenz ist es ja durchaus möglich, Geld zu verdienen mit Open Source. Zum Beispiel das, was SUSE macht, indem es ihnen ganz viele Open Source Programme zusammenstellt und in Form einer einheitlichen Distribution zum Kauf anbietet. Die lassen sich nicht den Programmwert bezahlen, sondern die Dienstleistung des Zusammenstellens und des Aufeinanderabstimmens. Das ist nach der Open Source Lizenz, insbesondere nach der GPL, ohne weiteres erlaubt. Nach der Creative Commons mit dem Modul NC, Non-Commercial, wäre das nicht mehr erlaubt. Ja? Dann gibt es noch das Modul Non-Derivate, das heißt keine Bearbeitung. Da dürfen Sie das Werk nicht verändern. Wollen Sie auch häufig nicht. Nicht so die Leute, die sich jeden Tag ihre Daily Soap aufnehmen und dann die einzelnen Folgen neu zusammenschneiden, um eine eigene Story darunter zu legen. Die gibt's, sind eher selten, würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt sie, nicht? Aber das wäre dann mit ND wäre das sicherlich verboten. Und dann gibt es noch SA, Abkürzung für Share Alike. Da dürfen Sie das, was Sie kriegen und bearbeitet haben, nur weiter verbreiten, wenn Sie eine gleichlautende Lizenz verwenden. Damit will man insbesondere verhindern, das ist ja immer das, was die Open-Sourceler als Argument anführen für ihr starkes Copyleft. Microsoft holt sich den Programmcode, macht da irgendein sinnloses Zusatz dazu, macht die große Marketingkampagne, die ganze Welt kauft es und dann wäre auf einmal alles, wenn Microsoft sein neues unter einer restriktiven Lizenz steht, wäre auf einmal faktisch gesehen alles blockiert, weil Microsoft durch seine Marktmacht die Möglichkeit hätte, den Softwaremarkt aufzurollen. Und die Open-Source-Bewegung hätte an der Stelle vielleicht nicht rechtlich, aber faktisch das Nachsehen. Deshalb gibt es das starke Copyleft. Das Share-Alike und das Copyleft, die sind nicht identisch. Die beißen sich in rechtlichen Detailfragen. Und wenn man jetzt diese, das haben Sie mal auf der Schule gelernt, wir haben 4 Möglichkeiten, wir wollen 3 davon kombinieren, dann kriegen wir also 6 Varianten. Nicht, das ist die Creative Commons Arithmetik. Und zwar deswegen, weil manche Kombinationen keinen Sinn ergeben. Und pragmatisch macht man das so, dass man einfach auf die Webseite von creativecommons.org/licenses geht. Da ist ein Lizenzgenerator, da sagt man, ich will das für den deutschen Sprachraum haben, ich will die kommerzielle Nutzung erlauben, nicht erlauben, ich will Bearbeitung erlauben, nicht erlauben. Ich will, wenn ich die Bearbeitung erlaube, dass sie dann unter den gleichlautenden Lizenzbedingungen verbreitet werden müssen oder nicht. Und dann sagt er, ist in Ordnung, Knopfdruck und schon haben Sie die Lizenz fertig. Und dann kriegen Sie beispielsweise schon gleich den HTML-Text, den Sie in Ihre Webseite einbinden können. Sie kriegen gleich das passende Logo, das Sie auf Ihre Verpackung kleben können. Und Sie kriegen sofort einen Langtext für die Juristen. Und die Kurzversion für Sie, damit Sie wissen, was Sie gemacht haben. Tadellos. Sehr einfach. Ist wirklich für Musiker, die schön spielen können, aber mit Computern nichts am Hut haben, ist das eine perfekte Lösung. Ja, und jetzt komme ich noch abschließend auf die Rechtsfallen. Die Creative Commons Lizenzen, die orientieren sich eng an den nationalen Rechtsordnungen. Da sind die also viel weiter als die Open Source Lizenzen. Die meisten Open-Source-Lizenzen stammen aus den USA und berücksichtigen auch das angloamerikanische Recht und nicht so sehr das kontinentaleuropäische Recht. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, so schlimm geworden, aber dieses Problem ist so dringlich geworden, dass die GPL ja letztes Jahr in die Version 3 überführt wurde und mit den Zusatzklauseln erstmals die Möglichkeit gemacht hatte, diese doch starre GPL an nationale Rechtsordnung wenigstens in manchen Einzelpunkten anzupassen, um zu verhindern, dass diejenigen, die die GPL in einem restriktiven Staat, in einem Staat mit einem restriktiven Gesetz verwenden, nicht sofort auf die Nase fallen. Für Deutschland hat das schon eine gewisse Bedeutung, weil die Haftungsbegrenzung der GPL, die ist unwirksam. In Deutschland. Da müssen Sie eine Zusatzklausel haben, wenn Sie die noch irgendwie wirksam machen wollen. Ist jetzt nicht so wirklich dramatisch, weil Sie ja GPL-Software im Regelfall verschenken und der Schenker haftet nur für Arglist, das heißt für hinterlistiges Schädigen der Interessen des Empfängers, was Sie im Regelfall nicht machen, können Sie schon dadurch ausräumen, dass Sie einfach eine Backliste führen. Nicht? Dann ist es nicht mehr arglistig, weil kann ja jeder reingucken. Da sind die Haftungsprobleme dann im Regelfall schon ausgeräumt. Aber im Firmenbereich ist es ja auch so, dass es durchaus Unternehmen gibt, die Open-Source-Lizenzen, Open-Source-Software in Auftrag geben. Da ist natürlich schön, wenn Sie da die Haftung völlig freischalten können. Und das müssen Sie dann über so eine Zusatzbedingung machen. Ja, dann ist es auch leider so, dass die Creative Commons-Lizenzen im Regelfall mit Open-Source-Lizenzen nicht kompatibel sind. Das heißt, wenn Sie mal ein wunderschönes How-To für Debian schreiben und sagen, ja, dem entsprechenden Maintainer tu das mal als zusätzlichen Dokumentationstext zu einem bestimmten Softwarepaket dazu, dann wird er sagen, ne, das ist eine Open-Content-Lizenz, das mache ich nicht. Da müssen Sie dann im Wege der Dual-Lizenzierung zusätzlich noch eine andere Open-Content-Lizenz wählen, die da passt, und dann nehmen Sie eben die Debian akzeptiert, beispielsweise die FSS empfiehlt, die GNU-FSG. Wenn Sie also mit einem Projekt zusammenarbeiten, haben Sie keine großen Chancen, dann müssen Sie im Regelfall die Lizenzen nehmen, die dieses Projekt akzeptiert. Wenn Sie also mit Creative Commons ankommen, brauchen Sie bei Wikipedia erst gar nicht anklopfen. Wikipedia akzeptiert die nicht. Das ist eigentlich nur ein zeithistorischer Zufall, weil diese Open-Contents-Bewegung, die von Lawrence Lessig in den USA begründet wurde, ist ein sehr bekannter Jurist, die ist 2 Jahre zu spät gekommen. Da gab es Wikipedia schon 2 Jahre lang und da hatten sie sich schon auf die andere Lizenz geschmissen und sehen jetzt wohl auch keine Möglichkeit mehr, so ohne weiteres zu wechseln. Ist ja auch schwierig, diese Hunderttausende von Autoren anzuschreiben und zu sagen, ändert mal eure Lizenz. Nicht allein das Porto, das wird das Projekt in den Abgrund reißen. Wikipedia hat die ich eben erwähnt habe, die GNU-FSG. Ja, dann nur, damit Sie es einmal gehört haben, Creative Commons ist nicht gleich Creative Commons. Das ist ein Projekt, das noch ganz am Anfang seiner Geschichte steht und es unterliegt auch noch gewissen juristischen Schwankungen, was die Lizenztexte angeht. Zurzeit aktuell ist bei den meisten Lizenzen die Version 3. Wenn Sie auf die Webseite gehen, passen Sie auf, dass Sie nicht irgendwas mit der Version 2 noch lesen. Da gibt es auch noch viele Seiten zu. Nicht? Wenn Sie also eine neue Lizenz verwenden, nehmen Sie immer die Version 3 bitte. Nicht die Version 2. Kommen Sie da bitte nicht durcheinander. Ja. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen hier noch ein paar Fundstellen zusammengestellt, einen Überblick über Open Access für diejenigen, die im Hochschulbereich arbeiten, die Homepage des Creative Commons Projekt, das ist die Open Content Lizenz, die ich Ihnen vorschlage, wenn Sie nicht irgendwas mit Software zu tun haben und wenn Sie nicht mit irgendeinem Projekt haben, das Ihnen eine Lizenz vorschreibt. Dort für den Schnelleinsteiger gleich den Lizenzassistent, wenn Sie sofort loslegen wollen. Wer denkt, ach Gott, das gefällt mir alles nicht, ich will mich gründlicher informieren, dem habe ich die Liste von Open-Content-Lizenzen dargestellt. Wie gesagt, es gibt so 50, 60 verschiedene. Wer sich über die juristischen Aspekte etwas tiefer einlesen will, dem habe ich einen Übersichtsartikel mit einer Vielzahl von weiteren Fundstellen zitiert, können Sie frei herunterladen. Und für alle anderen, die einfach nur einen Schnelleinstieg wählen und vielleicht auch das, was in diesem Vortrag zur Sprache gekommen ist, auch nochmal ganz kurz gefasst rekapitulieren wollen, die können sich mit diesen beiden Stichworten in Wikipedia informieren. Da bin ich mit meinem Vortrag durch, bin auch so einigermaßen in der Zeit geblieben und stehe Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung.
Hallo, danke für den Vortrag. Ich hätte gern Informationen über Lernmaterialien, weil ich bin die Entwicklerin von einem Lernmaterialserver namens GNU-Edu und ich verweigere, welche Lizenz ich befehlen sollte. Soll das FDL oder Creative Commons? Das ist für mich unklar.
Wenn es um Lehrinhalte geht, würde ich die Creative Commons nehmen und die Bearbeitung erlauben.
Warum nicht die FDL? Die GNU-FDL?
Also unterm Strich gesehen ist die GNU-FDL auch eine anerkannte und auch eine bewährte Lizenz. Aber erstens, der Text ist englischsprachig. Es gibt nur eine inoffizielle deutsche Übersetzung. Das könnte viele Lehrer, insbesondere hier im östlichen Bereich, abstoßen, die seinerzeit Russisch oder was anderes gelernt haben, aber eben kein Englisch. Zweitens, diese Lizenz ist doch sehr stark auf den angloamerikanischen Rechtsraum gerichtet, insbesondere was den Punkt Haftungsausschluss angeht. Dieser Haftungsausschluss, so wie er in der Lizenz drin ist, ist in Deutschland erstmal unwirksam. Sie haben aber bei der Lizenz keine Möglichkeit, das zu korrigieren. Und da ist die Creative Commons einfach flexibler für Sie. Die Creative Commons ist juristisch gesehen einfach auf einem höheren Niveau, weil sie von einer Vielzahl deutscher Juristen für den deutschen Sprachraum, Rechtsraum geschaffen wurde, aber gleichzeitig zu allen anderen, soweit man das im Griff hat, allen anderen Rechtsordnungen, wo es auch Creative Commons Lizenzen gibt, kompatibel ist. Ja? Das heißt, da sind sie einfach juristisch auf der sichereren Seite. Das ist die Einschätzung eines Fachmanns, aber die müssen Sie nicht teilen.
Ja, gibt es noch weitere Fragen? Dann auch nochmal danke von meiner Seite.
Nein, aber noch eine Frage.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich besser runterkommen.
Ja, welche Lizenz empfiehlt sich denn eigentlich um Daten irgendwie? Also wenn viele Leute irgendwelche Daten erheben, darunter zu stellen? Also wenn man nicht
ja, wenn diese Daten nicht noch in Form eines Softwareprojektes weiter durchgewurschtelt werden müssen, würde ich auch einfach eine Creative Commons nehmen. Und je nach Geschmack, mit Share-alike, mit wirtschaftlicher Nutzung, mit Bearbeitung oder eben nicht.
Gibt es da keine rechtliche, also ist ja eigentlich, die Lizenz ist ja nicht eigentlich darauf gedacht, also dachte ich zumindest.
Worauf gedacht?
Für Daten. Also ist ja eigentlich eher für Daten.
Also diese Open-Contents-Lizenzen ja. Sind allgemein. Sie eignen sich sowohl für Musik, für Filme, für Fotos, für Texte, für Bilder, für Skizzen, für Zeichnungen, für was weiß ich. Open-Source-Lizenzen eignen sich nur für Programme.
Ja, also zum Beispiel bei dem Projekt OpenStreetMap gab es irgendwann mal die Diskussion, ja. Ob das sinnvoll ist.
Und welches haben Sie gewählt?
Also die haben, als sie es gegründet haben, ohne zu überlegen, die BY-SA verwendet. Und ja. Einige sind damit unzufrieden, weil die ja Karten produzieren ja. Und 20 Millionen Leute auf DIN A4 zu drucken, ist nicht immer das Praktikabelste.
Ja, ja. Gut, das Problem, dass Projekte haben, die schon aktiv sind seit einiger Zeit, ist, dass die ihre Lizenz nur dann ändern können, wenn sie das von vornherein vorgesehen haben. Das macht ja beispielsweise die GPL, indem sie immer spätere Versionen im Regelfall zulässt, ne? GPL-Version not only. Während alle anderen, die das nicht gemacht haben, die haben das Problem, die brauchen die Zustimmung von jedem Einzelnen. Und wenn sie dann nicht sauber dokumentiert haben oder sich mal verkracht haben, sich aus den Augen verloren haben oder noch viel schlimmer, jemand ist gestorben, sie haben eine Erbengemeinschaft, die kriegen sie eh nicht unter einem Hut. Für neue können sie natürlich wieder eine neue Lizenz machen, nur wenn sie die Werke miteinander verbinden, dann kommen sie möglicherweise in die Kompatibilitätsfalle. Doch, es gibt eine gute Lizenz. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich die BSI jetzt nicht so genau kenne, dass ich Ihnen sagen kann, sie ist mit Creative Commons kompatibel. Da bitte ich um Nachsicht.
Gut, ja. Dann nochmal vielen Dank von mir. Und ja, großen Applaus bitte.